Deutschlandfunk, der Tag.
10% der Weltbevölkerung sind wahlberechtigt.
Auch mehr als 200.000 Hundertjährige.
In entlegene Gebiete gelangen Wahlhelfer und Unterlagen traditionell auch zu Fuß mit Pferden oder Elefanten.
Wer gewählt hat, bekommt einen violetten Strich auf den Nagel des Zeigefingers.
Das schon mal aus der Ecke Fun Facts zur größten Wahl der Welt, die heute startet in Indien. Fast 1 Milliarde Wahlberechtigte, 15 Millionen Wahlhelfer, über 2000 Parteien, die antreten. Und weil das Ganze natürlich so ein logistisches Megaprojekt ist, geht die Wahl eben auch über 6 Wochen. Aber wir wollen nicht nur auf die ganzen Organisationsherausforderungen gucken, die sich da stellen, sondern vor allem über die zentralen politischen Fragen sprechen. Also was macht zum Beispiel Narendra Modi, dass er so beliebt ist, wenn doch gleichzeitig viele auch warnen, er könnte die Rechte von allen Nicht-Hindus massiv beschneiden und er könnte vielleicht aus der, wie man immer so schön sagt, größten Demokratie der Welt ein nicht mehr besonders demokratisches Land machen. Und danach steigen wir ein in die Welt der Spione und der Agenten, aber nicht in die glamouröse James-Bond-Welt, nicht in die Geheimdienstfilme, die ja auch viele Menschen sehr faszinierend finden, ich auch, sondern in die ganz reale Welt, wie russische Spionage in Deutschland zunimmt und es möglicherweise auch nicht mehr nur um reine Informationsbeschaffung, sondern um Anschläge, um Sabotage geht. Das ist der Tag am 19. April 2024. Mein Name ist Josephine Schulz. Hi! Erinnert sich noch jemand an das Wahlversprechen der CDU vor einigen Jahren?
Sie kennen mich.
Genau, das war so ungefähr der Kern des Ganzen, hat auch gut funktioniert. Und vielleicht hat sich ja der indische Premier Narendra Modi von diesem Erfolgsrezept ein bisschen was abgeguckt, denn der Wahlkampf in Indien ist auch ganz auf ihn zugeschnitten, unter dem Slogan Modi ist die Garantie. Und für was genau die Garantie, das kann uns jetzt hoffentlich Charlotte Horn erklären, unsere Korrespondentin vor Ort, heute zum Start dieser Megawahl in Indien. Hallo Charlotte.
Hallo.
Ich habe am Anfang schon mal so ein paar kleine Kuriositäten, würde ich sagen, eingespielt, wie dann Wahlmaschinen ins Himalaya hochtransportiert werden müssen und solche Geschichten. Und auch die Zahlen, die sind ja wirklich einfach enorm. Also das heißt, das ist eine riesige logistische Aufgabe, diese Wahlen überhaupt zu organisieren. Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie das dann abläuft.
Ja, diese Wahl ist ja wirklich eine riesige Meisterleistung, das zu organisieren. Also allein diese 970 Millionen Wahlberechtigten, die es ja gibt, die alle ihre Stimme abgeben können müssen. Und das ist auch das Versprechen der Wahlkommission der Indischen. Die haben nämlich gesagt, jeder muss die Möglichkeit haben, im Umkreis von 2 Kilometern eben wählen gehen zu können. Und es gibt insgesamt 1 Million Wahllokale und auch eben in den entlegensten Regionen. Und Indien ist ja ein Riesenland. Und das heißt, man kann auf den entlegensten Inseln im Indischen Ozean wählen oder eben, wie du es gerade schon gesagt hast, oben im Himalaya. Es gibt sogar ein Wahllokal, da lebt auch nur eine Person an der Grenze zu China und selbst da wird eben so ein elektronischer Wahlautomat hintransportiert mit dem Esel oder eben auch in die anderen entlegenen Orte dann per Schiff, per Boot. Und das alles zu organisieren, dafür braucht es einfach Zeit und das ist auch der Grund, warum diese indische Wahl eben nicht wie in Deutschland an einem Tag stattfinden kann, sondern eben sich erstreckt über diese 6 Wochen.
Und wenn man es den Menschen offenbar einfach oder gut möglich machen will zu wählen, wird das auch von denen angenommen? Man muss sich ja, glaube ich, registrieren. Ne? Man ist nicht automatisch registriert. Und ich habe auch gehört, es gibt ja auch viele, die zum Beispiel gar nicht lesen und schreiben können. Also glaubst du, die Menschen gehen dann trotzdem alle gesammelt zur Wahl?
Ja, also ich glaube schon, dass die Mehrheit geht, weil es gibt hier doch schon ein großes Gefühl in Indien, das ist hier eine Demokratie, ich habe das Recht, meine Stimme abzugeben und diesem Recht komme ich gerne nach. Also das zeigt auch zum Beispiel die Wahlbeteiligung, die lag bei der letzten Wahl 2019 bei 67%. Und das zeigt ja, dass die Menschen wirklich teilhaben wollen. Natürlich gibt es so eine gewisse Einschränkung, weil man muss sich eben registrieren und natürlich gibt es auch Menschen, die vielleicht in Delhi gerade leben und arbeiten und eigentlich in Bangalore registriert sind, die dann eben vielleicht auch aus Kostengründen eben nicht dann zur Wahl nach Bangalore extra fliegen. Also das kommt schon vor.
Aber die indische Wahlkommission sagt, diese Wahl wollen sie allen ermöglichen, eben zum Beispiel auch Menschen, die nicht lesen können. Und da gibt es eben folgende Idee, dass wenn man abstimmt auf diesem Wahlautomat, gibt es so ein Display mit einer Liste von den Parteien und da stehen dann links die Parteinamen und neben jeder Partei ist ein Symbol. Also zum Beispiel die aktuelle Regierungspartei ist ja die BJP und die hat das Symbol der Lotusblüte. Und deswegen spielen diese Symbole im Wahlkampf eine Riesenrolle. Überall ist es wirklich plakatiert immer, wenn Politiker auftreten, um eben allen Leuten klarzumachen, hier, wenn ihr für uns stimmt, dann die Lotusblüte. Oder die Kongresspartei hat zum Beispiel eine ausgestreckte linke Hand. Oder andere Parteien haben einen Besen zum Beispiel. Also es gibt die absurdesten Wahlsymbole, um eben genau sicherzustellen, dass auch Analphabeten wählen können. Und auch zum Beispiel Menschen mit Behinderung, da wird immer wieder darauf hingewiesen, dass auch die mit eingeschlossen werden und bewusst alles unternommen wird, dass eben auch diese Menschen wählen gehen können.
Ich überlege die ganze Zeit, wofür der Besen stehen könnte. Aber gut, lass uns zu den Inhalten und zu den politischen Akteuren kommen. Nach allem, was ich bisher gelesen habe, gehen ja schon alle davon aus, dass Modi mit seinen Hindu-Nationalisten, mit der BJP die Wahl ziemlich sicher gewinnen wird und auch mit großem Abstand gewinnen wird. Der ganze Wahlkampf, hast du gerade auch schon ein bisschen gesagt, ist auch sehr auf seine Person zugeschnitten. Ist das so, dass die Menschen in Indien Modi so super finden? Warum hat er diese große Beliebtheit offenbar?
Ja, er ist sehr gut darin, sich so als Landesvater zu inszenieren. Also jetzt schon in den vergangenen 10 Jahren hat er gezeigt und betont das auch immer wieder, dass er für die Menschen da ist. Er ist einer der normalen Menschen. Er hat es geschafft, diese Erfolgsgeschichte vom Teeverkäufer, der in jungen Jahren war. Er kommt ja aus einer eher einfachen Schicht und er hat es geschafft, den ganzen Weg nach oben bis zum Premierminister. Und dass er eben die auch einfachen Menschen im Blick hat. Und er hat Indien tatsächlich Wohlstand gebracht. Das belegen ja auch die Zahlen. Es gibt diesen wirtschaftlichen Aufschwung des Landes. Und er steht so für den starken Mann und diesen Landesvater, der eben auch sich Respekt verschafft hat oder eben auch dem ganzen Land in der Welt. Und auch bei Jüngeren, da kommt er, glaube ich, so gut an, weil auch einfach diese Partei, die BJP, eine wahnsinnig gute Social-Media-Abteilung hat und generell einfach sehr gut weiß, wie sie junge Menschen auch anspricht. Und in den letzten Wahlauftritten, da hat er auch betont, er will aufs Gaspedal drücken. Ich meine, man muss sich klar machen, der Mann ist 73 Jahre alt. Und er hat aber eben gesagt, er will Indien weiter voranbringen und er hat immer wieder dieses Wirtschaftswachstum betont. Und da wird auch immer wieder gesagt, wenn man sich die Prognosen anschaut, die sprechen von 8% Wirtschaftswachstum. Das könnte tatsächlich gelingen, dass Indien in den kommenden Jahren Deutschland und Japan überspringt und damit eben die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt würde.
Okay, also von 8% Wirtschaftswachstum kann man in Deutschland natürlich gerade nur träumen, ist sehr weit entfernt. Gleichzeitig habe ich auch immer wieder gelesen, die Schere zwischen Arm und Reich ist massiv auseinandergegangen. Also dieses Wohlstandsversprechen, dieses Aufstiegsversprechen, das trifft für ganz viele Leute gar nicht zu. Also was würdest du sagen, mit seinen sozialen Versprechen, ist das glaubwürdig? Kann er das einlösen?
Ja, das stimmt. Man wundert sich ja, weil diese Schere geht immer weiter auseinander und trotzdem glauben die Menschen an dieses Versprechen, dass auch sie es schaffen können. Und was man auch sagen muss, ist, dass Modi in den vergangenen Jahren viele Wohlfahrtsprogramme angeschoben hat und die hatten ganz bewusst auch seinen Namen, dass eben auch, wenn ich vielleicht eine Bäuerin bin irgendwo auf dem Land, dass ich weiß, diese Sozialhilfe kommt direkt von Modi und deswegen auch diese hohen Zustimmungsraten. Er verteilt zum Beispiel an Menschen unterhalb der Armutsgrenze, hat die Modi-Regierung dafür gesorgt, dass sie kostenlose Lebensmittel bekommen oder Modi hat dafür gesorgt, dass es mehr Toiletten gibt, gerade auf dem Land in Indien, ein Riesenthema und Modi hat dafür gesorgt, dass die Infrastruktur ausgebaut wird, also dass es mehr Autobahnen gibt, dass mehr Flughäfen gebaut werden. Und all das kommt eben bei den Menschen an. Und vielleicht ist es tatsächlich auch die eigene Schere im Kopf. Selbst wenn ich es noch nicht geschafft habe, steht aber Modi für dieses Versprechen, dass ich es schaffen kann. Und das ist, glaube ich, so diese Motivation dahinter. Und ich finde es auch immer wieder spannend, wenn man hier im Land unterwegs ist, egal in welcher Region, Taxifahrer sind ja oft so ein guter Spiegel für die Stimmung der Gesellschaft. Und da sagen einem immer wieder alle, ja, Modi ist toll, der steht für Fortschritt und wir alle können es schaffen. Und die Welt sagt uns jetzt nicht mehr, was wir tun sollen. Wir sind jetzt das selbstbewusste Indien. Mhm. Und ich glaube, da schwingt sehr viel mit, was Modi hier erreicht hat.
Wofür er ja auch steht, ist immer dieses Stichwort Hindu-Nationalismus im Zusammenhang auch mit seiner BJP-Partei. Also Indien als ein Land der Hindus und nicht unbedingt der Vielfalt von Religionen. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was das konkret bedeutet. Welche Vision treibt er da voran?
Modi und seine Regierung und vor allem auch gerade diese hindu-nationalistische BJP, die stellen das schon gut an, weil es ist so ganz subtil. Also auf der einen Seite betont Modi auch selbst immer wieder diese Vielfalt von Indien mit den unterschiedlichen Kulturen, den Sprachen und Religionen. Aber es ist eben tatsächlich so, dass er diese Vision hat von einer Nation vor allem für Hindus. Und das heißt eben, dass diese ganze Vision geleitet ist von dieser sogenannten Hindutva-Ideologie, dass eben Indien zu lange unterjocht wurde, um in den der Sprache der BJP zu sprechen, von der muslimischen Mogulherrschaft. Und dann gab es noch die britische Kolonialherrschaft. Also man will sich dieser Vergangenheit entledigen und jetzt endlich eben diesen Staat haben, vor allem für Hindus. Und dem müssen sich alle unterordnen. Also diese Hindu-Kultur geht über alles. Und das zeigt eben zum Beispiel auch, dass das Projekt von Modi, dieses Prestigeprojekt, war ja die Eröffnung dieses Tempels des Hindu-Gottes Ram Anfang des Jahres, was sehr geschickt und bewusst gewählt wurde als Start für den Wahlkampf der BJP. Und da hat sich Modi ganz klar inszeniert als eine Art Hohepriester. Und man darf aber nicht vergessen, er ist der Premierminister und eben nicht der oberste Priester der Hindus. Und das ist eben genau diese Kritik, die viele haben, oder der Vorwurf, dass die Trennung zwischen Religion und Staat, dass das immer mehr verwischt. Weil eigentlich steht in der Verfassung von Indien, dass Indien sehr wohl ein säkularer Staat ist. Und das ist eben die große Sorge von Minderheiten, vor allem von den Muslimen. Es gibt ja mehr als 200 Millionen Muslime im Land, dass sie befürchten, wenn Modi wieder 5 Jahre regiert, dass ihre Rechte noch weiter eingeschränkt werden.
Und würdest du sagen, diese Vorwürfe, diese Sorgen sind berechtigt? Zeichnet sich dieser Trend schon ab, dass beispielsweise Muslime aus der Gesellschaft rausgedrängt werden sollen, aktiv, massiv diskriminiert werden?
Ja, ich würde zumindest sagen, es ist kein Tabu mehr. Also es gibt eben diese extremen Hindus, die dann zum Beispiel auch teilweise durch die Straßen ziehen. Es gab es im Februar wieder im Bundesstaat Uttarakhand, gab es Ausschreitungen, wo sich dann so Mobs bilden und dann wirklich gewaltsam gegen Muslime vorgehen. Also da sind auch Muslime gestorben. Und das zeigt ja so ein bisschen, dass da was schwelt und dass diese extremistischen Hindus auch durch Botschaften, vor allem im Internet, so aufgestachelt werden. Und es ist jetzt immer mehr gesellschaftsfähig, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite haben Muslime das Gefühl, sie werden nicht mehr so gehört oder sie haben eben nicht mehr solche Rechte. Und gleichzeitig hört man auch immer wieder so, es gibt immer so Geschichten vom Hörensagen, dass zum Beispiel Muslime schwieriger haben, eine Wohnung zu finden, weil vielleicht Vermieter sagen, du bist Muslim oder bist Muslimin, dann lieber nicht. Oder dass muslimische Geschäftsleute kaum noch Kredite bekommen. Also es ist ganz schwierig, da gibt es auch viele Gerüchte, aber allein die Tatsache, dass immer mehr Menschen darüber sprechen, zeigt einem ja so ein bisschen, was hier gerade los ist. Und man muss aber gleichzeitig sagen, dass es nichtsdestotrotz auch viele Muslime gibt, die sagen, ich wähle aber trotzdem Modi, weil der sorgt für Wohlstand im Land, der bringt das Land voran. Also es ist ganz interessant, es ist einfach wie immer sehr komplex.
Neben dieser Sorge jetzt um religiöse Minderheiten, religiöse Gruppen, hört man ja auch öfter die Sorge um die Demokratie. Man sagt ja immer Indien, die größte Demokratie der Welt. Aber ich habe jetzt auch schon öfter gehört, dass es Vorwürfe gibt, Modi und die Hindu-Nationalisten würden ja so in autokratischer Manier die Macht auf sich zentrieren und der freien Presse und der Opposition da extrem Steine in den Weg legen. So ein bisschen vielleicht nach dem Modell Türkei. Ist das so?
Ja, es ist schon so, vor allem wenn man sehr kritische Stimmen befragt, dann sind das schon sehr düstere Aussichten, weil diese Menschen dann sagen, dass Modi sehr wohl diesen Staat gerade umbauen will und wird, wenn er denn in eine dritte Amtszeit denn kommt, hin zu einem autoritären Staat, aber eben wieder auf sehr subtile Art. Das heißt, nach außen verkauft auch Modi immer Indien als die Mutter der Demokratie, aber wenn man eben sich anschaut, was hier passiert, muss man schon sagen, Modi benutzt auch Behörden dazu, gegen Regierungskritiker vorzugehen. Also zum Beispiel wurde hier gerade vor der Wahl der Ministerpräsident von Delhi festgenommen. Da geht es um den Vorwurf von Korruption. Und es gibt auch Recherchen von einer indischen Zeitung, die haben untersucht, gegen wen vorgegangen wurde in den vergangenen 10 Jahren, vor allem durch Steuerbehörden. Da gibt es immer wieder Durchsuchungen. Und die haben herausgefunden, 95% der Verfahren, da ging es um Fälle gegen Oppositionspolitiker. Also das heißt, es ist dieser Vorwurf, dass die Modi-Regierung sehr wohl ihre Macht nutzt, um gegen Kritiker vorzugehen, aber eben nicht gegen Menschen aus den eigenen Reihen. Weil viele sagen, naja, wenn man in den Reihen der BJP nachforschen würde, dann würde man bestimmt auch einige Fälle von Korruption finden.
Und ist das auch der Grund, warum die Opposition so schwach ist oder hat sie sich das selber zuzuschreiben? Wir müssen sowieso nochmal fragen, wer ist eigentlich die Opposition?
Die Opposition, die gegen Modi antritt, die haben versucht, sich zu einem Bündnis zusammenzuschließen, um eben stärker zu sein gegen Modi. Also es gibt dieses India-Bündnis, was eine Abkürzung ist, das steht für die Indische Nationale Allianz für Entwicklung und Inklusion. Und da haben sich inzwischen mehr als 40 Parteien zusammengeschlossen, vorneweg die größte Oppositionspartei, die Indische Kongresspartei mit ihrem Spitzenkandidaten Rahul Gandhi. Der stammt ja aus dieser Dynastie. Seine Großmutter war Indira Gandhi, die erste Premierministerin von Indien. Sein Urgroßvater ist Nehru, der erste Premierminister von Indien. Und dieser Partei wird aber immer genau das vorgeworfen, auch von Modi, dass sie ja so sehr elitär sei und dass es eine Dynastie sei und dass die gar nicht so nah an den Menschen dran ist. Und das heißt, diese Opposition hat es sowieso schon schwer, weil es eben nicht so einen charismatischen Spitzenkandidaten gibt. Und ihr wurden sehr viele Steine in den Weg gelegt, zum Beispiel eben, weil die Regierung gegen sie vorgegangen ist. Es wurden zeitweise ihre Konten eingefroren. Da hat dann Rahul Gandhi auch gesagt, wie sollen wir jetzt Wahlkampf machen? Wir müssen im ganzen Land unterwegs sein, wir haben aber keinen Zugriff auf unser Geld. Oppositionelle wurden durchsucht und da sprechen eben viele auch von Willkür. Und man muss auch sagen, dass es sehr schwer ist für die Opposition, weil sie eben zerstritten sind und sie sprechen nicht mit einer Stimme und sie müssen versuchen, ihre Message rauszubringen gegen Modi, der einfach extrem gut organisiert ist, was auch soziale Medien angeht. Also die BJP hat eine riesige, gut laufende PR-Maschine und da ist es ziemlich schwierig für die Opposition, da eben durchzudringen.
Charlotte, super spannend. Vielen Dank dir. Und ich nehme an, du machst dich jetzt wahrscheinlich auch bald auf den Weg quer durchs Land, um dir das dann alles anzugucken, ne?
Genau, es ist wahnsinnig spannend. Am liebsten würde ich natürlich bis in den Himalaya hoch, um mir anzuschauen, wie stimmen Menschen dort in den entlegensten Höhen ab für diese Wahl.
Ja, dann hören wir dich bestimmt spätestens am 4. Juni gibt es Ergebnisse, ne?
Genau, ja.
Wir hören uns also wieder. Danke dir.
Gerne.
Also sicherlich ist die Festnahme ein Erfolg, aber wir müssen jetzt schauen, ob sich diese Verdachtsmomente bestätigen. Wenn sie sich bestätigen, dann handelt es sich um einen maximal gravierenden und hochproblematischen Fall. Ich meine, wir reden darüber, dass Russland hier in Deutschland Sabotageaktionen auszuführen sucht.
Der grüne Innenpolitiker Konstantin von Notz ist also hörbar doch ja ziemlich besorgt über einen neuen Fall möglicher Spionage von Russland in Deutschland. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Worte von Olaf Scholz in seiner typischen, nüchternen Art in dem Fall wirklich so beruhigend sind.
Wir können niemals hinnehmen, dass solche Spionageaktivitäten in Deutschland stattfinden. Deshalb haben wir auch unsere eigenen Abwehrmechanismen, um sie aufzudecken, wie das eben auch immer wieder gelingt. Und das muss auch eine hohe Priorität haben bei all dem, was wir machen.
Na gut, ich rekapituliere noch mal kurz den aktuellen Fall, der auch der Aufhänger für unser Gespräch jetzt ist. Zwei Männer, zwei Deutsch-Russen, wurden in Bayreuth festgenommen und der Verdacht gegen sie lautet, sie sollen Militäranlagen in Deutschland ausspioniert und auch das Ziel verfolgt haben, Sabotageanschläge durchzuführen, mutmaßlich, um die deutsche militärische Unterstützung für die Ukraine zu stören. Also das ist jetzt der aktuelle Fall, der ziemliche Besorgnis auslöst, aber gleichzeitig ja auch ein Glied in einer wirklich langen Kette ist von dem BND-Mitarbeiter, der mutmaßlich Infos an Russland weitergegeben hat über den Ex-Wirecard-Chef Jan Marschalek. Letztens das Leak aus der Videokonferenz der Bundeswehr zum Taurus. Also da kommt wirklich einiges zusammen in letzter Zeit. Und wahrscheinlich ist auch das alles nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt oder die Spitze des Eisbergs von dem, was an russischer Spionage in Deutschland wirklich passiert. Und einer, der sich da sehr, sehr gut mit auskennt, das ist Michael Götschenberg, der ARD-Terrorismus- und Geheimdienstexperte. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt Zeit hat. Hallo Michael.
Ja, hallo Josefine.
Bei den beiden Männern, die da jetzt verhaftet wurden, da steht ja der Verdacht oder der Vorwurf im Raum, sie hätten ja Spionage betrieben, um Sabotageanschläge vorzubereiten und dafür eben militärische Standorte ausspioniert. Würdest du sagen, das ist nochmal eine neue Qualität, wie wir immer so schön sagen, oder vielleicht auch einen Strategiewechsel in der russischen Spionage, wenn es dann tatsächlich darum gehen sollte, Sabotage und Anschläge vorzubereiten, anstatt nur oder in Anführungsstrichen nur Informationen zu beschaffen?
Ja, also ich würde definitiv sagen, dass das eine neue Qualität wäre, muss man ja sagen, weil die Vorwürfe sind noch nicht bewiesen. Und wenn es aber so ist, dass sich das in der Form bewahrheitet, wie die Bundesanwaltschaft das jetzt unterstellt, dann würde das in der Tat bedeuten, dass Russland hier noch einmal weiter eskaliert und hier offenbar dazu übergeht, zumindest entsprechende Sabotageoperationen vorzubereiten. Ob man sie dann am Ende auch durchführt, ist ja noch eine andere Frage. Aber das ist schon nochmal eine ganz andere Qualität, ob man solche Operationen realisieren will oder ob man eben Quellen führt, um an Informationen zu kommen oder Cyberangriffe durchführt, um Informationen abzuschöpfen.
Ich habe gelesen, dass wohl auch der militärische Abschirmdienst sagt, er sieht auch die Gefahr, dass Russland sich immer mehr für die militärischen Einrichtungen in Deutschland interessiert, dass da öfter mal so Erkundungsdrohnen gesichtet werden. Neben der Frage, wie man dann solche möglichen Sabotageakte vorbereiten würde, habe ich mich gefragt, was will Russland da denn genau in Erfahrung bringen? Was wollen die da so Geheimes rausfinden? Das ist ja bekannt eigentlich, dass Ukrainer in Deutschland ausgebildet werden zum Beispiel.
Ja, aber es geht natürlich schon auch um die Frage, wo genau und auf welche Weise und möglicherweise auch herauszufinden, wer genau kommt da, in welchem Umfang findet das statt, an welchem Waffensystem. Also alles, was irgendwie dazu führt, dass man dieses Bild auf russischer Seite abrunden kann, möglichst detailgetreu an Informationen kommen kann, das wird eben auch durchgeführt mit dem Ziel, dann eben gegebenenfalls auch entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten zu können.
Mhm. In diesem Fall geht es ja jetzt, oder bei dem Verdacht geht es jetzt um zwei Deutsch-Russen. Vor einer Weile gab es ja auch diesen Fall des Mitarbeiters beim BND, der, glaube ich, aktuell vor Gericht steht, aber, wenn ich mich richtig erinnere, keinen biografischen Bezug zu Russland hatte. Welche Personengruppen, wenn man das überhaupt sagen kann, sind denn in der Hinsicht besonders relevant oder wen sollten die Sicherheitsbehörden besonders auf dem Schirm haben? Sind das Deutschrussen? Sind das potenziell Flüchtlinge aus Russland oder kann man das gar nicht sagen?
Naja, das kommt sehr darauf an, was man eigentlich mit dieser Quelle möchte. Mhm. Also wenn wir jetzt mal den konkreten Fall anschauen, der, um den es jetzt zuletzt ging in dieser Woche, dann haben wir es hier mit zwei Personen zu tun. Ein Hauptverdächtiger zunächst mal, der, wir wissen es nicht genau, sich entweder selbst angeboten hat oder angeworben wurde. Es gab offenbar ja da auch eine Vorgeschichte. Der ist mal in der Ostukraine gewesen und hat mal für die Unabhängigkeit der sogenannten Volksrepublik Donetsk gekämpft. Auch das war ja eine von russischen Nachrichtendiensten gesteuerte Operation. Sehr gut möglich, dass es aus dieser Zeit schon Kontakte zu einem russischen Geheimdienst gab, an die man jetzt anknüpfen konnte. Das wissen wir nicht. Aber in diesem Fall haben wir es mit Personen zu tun, die man rekrutiert hat, um eben möglicherweise eine solche Sabotageoperation durchzuführen oder vorzubereiten. Das ist etwas ganz anderes, als wenn ich hier im politischen Raum in Berlin unterwegs bin, versuche Quellen zu rekrutieren, die mir Geheimnisse verraten können oder über Vorgänge berichten können, die beispielsweise im Bundestag oder in einem Bundesministerium stattfinden oder in irgendeiner Bundesbehörde. Und insofern kommt es sehr darauf an, was ich jetzt eigentlich mir von dieser Quelle erwarte und in welchem Bereich ich sie dann eben einsetzen möchte. Hinzu kommen natürlich auch noch Quellen im Bereich der Wirtschaft, in Unternehmen beispielsweise, gibt ja auch Wirtschaftsspionage oder in Rüstungsunternehmen. Also die Bandbreite ist sehr groß und dementsprechend unterschiedlich ist eben auch die Art und Weise, wie diese Quellen am Ende eingesetzt werden und welchen Mehrwert sie bieten.
Und wahrscheinlich ist es auch entsprechend unterschiedlich, wie diese Quellen gewonnen werden. Trotzdem frage ich mich immer, wie funktioniert das eigentlich? Also wie wirbt Russland in Deutschland Agenten an? Muss man sich das dann so vorstellen, dass die Menschen lange beobachtet werden und dann wird geguckt, okay, der hat was, womit man ihn erpressen kann oder das ist jemand, der springt vielleicht auf Geldversprechen an oder jemand, ja, bei dem könnte das vielleicht sogar ideologisch irgendwie passen. Wie funktioniert das deinem Eindruck nach?
Ja, auch da ist die Bandbreite sehr groß und wenn wir uns die Fälle anschauen, die dann auch öffentlich geworden sind in den vergangenen Jahren, dann sieht man auch, wie unterschiedlich diese Eingriffstiefe mitunter ist. Wir haben es zum Teil mit Personen zu tun, an die tritt man heran, beispielsweise bei Empfängen hier in Berlin, in der sogenannten Hauptstadt-Bubble. Man versucht erstmal so niedrigschwellig Kontakte aufzubauen. Das ist aktuell natürlich, seitdem es den Krieg gibt, den Russland gegen die Ukraine führt, ist das deutlich schwieriger geworden. Aber davor war es für russische Geheimdienstoffiziere, die dann ja nicht als Geheimdienstler auftreten, sondern die beispielsweise die Visitenkarte eines Kulturattachés oder eines Wirtschaftsattachés haben und so versuchen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und sich mit ihnen zu verabreden. Und dann fängt das an, dass man beim nächsten Gespräch versucht, die persönliche Ebene zu erreichen, nochmal ein Gespräch weiter bringt man der Person beispielsweise eine Flasche Wodka mit oder irgendetwas anderes. Also man fängt mit kleinen Geschenken an, um auf diese Weise dann den Weg zu ebnen hin zu einer Form der Abhängigkeit, aus der die Leute dann auch nicht mehr rauskommen. Und häufig ist es eben so, dass man erstmal gar nicht merkt, wenn man etwas unbedarft unterwegs ist, worum geht's hier eigentlich? Die Personen werden mitunter sehr genau ausgesucht, weil man natürlich sich überlegt, in welcher Situation ist derjenige oder diejenige, ist die vielleicht beruflich frustriert und deswegen auch dankbar, auf diese Weise Aufmerksamkeit zu bekommen, für die andere Seite interessant zu wirken. Und das sind alles Mechanismen, die sehr wohl bei dieser Quellenwerbung ins Kalkül gezogen werden. Und dann haben wir auf der anderen Seite Hochwertquellen, wie zum Beispiel eben diesen mutmaßlichen BND-Maulwurf. Der Prozess läuft noch vor dem Kammergericht in Berlin, wo es, wenn sich das so bewahrheitet, wie die Bundesanwaltschaft das ermittelt hat, auch um finanzielle Interessen geht. Und wo dann eben auch sehr viel Geld mitunter gezahlt wird.
Gerade der Fall, den du jetzt nochmal angesprochen hast, der hat ja auch ja wahrscheinlich die Sicherheitsbehörden, die Geheimdienste, die Politik in Deutschland nochmal sehr aufgeschreckt. Auch jetzt hat man wieder von vielen Politikern, unter anderem von Nancy Faeser, gehört. Wir haben diese Gefahr auf dem Schirm. Wir haben Sicherheitsmaßnahmen, die werden hochgefahren, um uns vor Spionage zu schützen. Was sind denn das für welche?
Also zunächst mal geht es vor allem auch um Sensibilisierung, um eben vor allem auch in Behörden, in sicherheitsrelevanten Bereichen dafür zu sorgen, dass Menschen erstmal bewusst ist, was da auf sie zukommen kann, was da an sie herangetragen werden kann. Natürlich auch darum, dass man darauf achtet, ob jemand anderes möglicherweise sich verändert in seinem Verhalten, ob der auf einmal Fragen stellt, die er normalerweise nicht stellen würde, oder ob nach Dokumenten gefragt oder Dokumente ausgedruckt, wie auch immer, werden also Dinge, die darauf hindeuten könnten, dass es hier möglicherweise noch eine ganz andere Verbindung gibt, die da im Hintergrund eine Rolle spielt. Es geht aber natürlich auch um konkrete Sicherheitsmaßnahmen, die beispielsweise auch im BND verändert worden sind im Nachgang zu dieser mutmaßlichen Maulwurf-Affäre, dass man mich festgestellt hat, wir haben hier zum Teil Maßnahmen der sogenannten Eigensicherung, die überhaupt nicht ausreichen. Mhm. Dass es zum Beispiel möglich sein muss, auch mal Taschenkontrollen durchzuführen. Und da wundert man sich teilweise, was auch in so einem Nachrichtendienst dann rechtlich erstmal alles nicht möglich ist. Und da ist man auch rangegangen und hat die Sicherheitsmaßnahmen deutlich verschärft, um eben auch solchen Situationen besser vorbeugen zu können.
Um jetzt nochmal so ein bisschen die Dimension klar zu bekommen. Du bist ja, das weiß ich aus eurem super ARD-Podcast Dark Matters, zu Geheimdiensten, auch viel mit den Geheimdiensten im Gespräch. Jetzt in diesem Fall hatte ja der Verfassungsschutz die beiden Männer offenbar auf dem Schirm. Kriegst du da so ein bisschen so einen Einblick, was die Dimension angeht, wie viele potenzielle russische Spione die auf dem Schirm haben, ob die Zahl massiv zugenommen hat?
Also grundsätzlich geht man davon aus, dass die russischen Aktivitäten, die Spionageaktivitäten spätestens seit Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine deutlich intensiviert worden sind. Das Umfeld ist schwieriger geworden für die Russen, gerade weil in den letzten Jahren und eben auch mit Kriegsausbruch sehr viele abgetarnte, wie man sagt, Nachrichtendienstagenten, die vor allem an den russischen Auslandsvertretungen hier in Deutschland platziert waren, ausgewiesen wurden. Da hat man Tabula Rasa gemacht. Der Verfassungsschutz hatte diese Personen auf dem Schirm, die waren bekannt. Man hat die beobachtet, weil man natürlich auch wissen will, was treiben die. Und dann hat man die alle rausgeschmissen und das hat natürlich die Situation für die russische Seite erstmal deutlich erschwert. Aber die finden andere Wege. Und insofern kann man davon ausgehen, dass das mitnichten zum Erliegen gekommen ist, sondern ganz im Gegenteil. Und dieser Fall, von dem wir jetzt in dieser Woche erfahren haben, diese mutmaßliche Planung von Sabotageoperationen hier auf deutschem Boden, die ist eigentlich als Szenario der Albtraum, den die deutschen Sicherheitsbehörden auf dem Radar haben, seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat. Dass man eben befürchtet, dass Russland versuchen könnte, diesen Krieg nach Deutschland zu tragen, indem man hier verdeckte Operationen macht, sei es, dass man Spezialkräfte einsickern lässt, die Anschläge verüben, vielleicht auch False-Flag-Anschläge, beispielsweise auf möglicherweise sogar russische Einrichtungen und dann versucht der Ukraine das in die Schuhe zu schieben oder Deutschland das in die Schuhe zu schieben und auf diese Weise dann zur Eskalation dieses Konflikts beizutragen, ihn nach Deutschland reinzutragen oder eben, wie es jetzt im Raum steht, eben auch kritische Infrastruktur anzugreifen.
Wir haben ja diese Woche hier im Podcast schon sehr ausführlich über die Eskalation zwischen Israel und Iran gesprochen. Und nachdem dann heute am ganz frühen Morgen die Eilmeldungen eingetrudelt sind, dass es mutmaßlich einen Angriff auf den Iran gegeben habe und das dann heute auch Top-Thema auf allen Kanälen war den ganzen Tag, haben sich vielleicht auch einige gedacht, ne, das müsste ja auch im Podcast das Top-Thema sein. Da haben wir natürlich auch drüber gesprochen und wir haben das auch den ganzen Tag im Blick behalten. Aber es war eben so, dass die Informationslage noch so unklar war und dann ganz viel spekuliert wurde. War das ein israelischer Angriff? Wenn ja, warum spielt der Iran das Ganze so runter und so weiter? Und das ist dann im Podcast immer sehr schwierig, weil man natürlich Gefahr läuft, ganz viel zu spekulieren, im Nebel zu stochern. Und 2 Minuten, nachdem man das Gespräch geführt hat, da hat sich die Informationslage dann schon wieder total geändert und alles ist inaktuell. Deswegen haben wir uns dann dagegen entschieden und haben gedacht, genau dafür kann man ja dann auch mal auf unser Live-Radio, auf den linearen Deutschlandfunk verweisen, der eben gegenüber dem Podcast dann genau diesen Vorteil hat, also immer auf die ganz aktuelle Informationslage eingehen zu können. Im Team für diese Folge heute waren Fanny Burschardt und ich, Josephine Schulz. Wir verabschieden uns ins Wochenende und wünschen euch allen auch ein sehr, sehr schönes Wochenende. Tschüss!